Herzlich willkommen zu Unternehmerisch inspiriert und motiviert, der Podcast mit Lisa und
dem Anbaggerer Daniel.
Und heute hat der Daniel wieder mal einen hochkarätigen Interviewgast eingeladen und deswegen überlasse ich den Daniel auch gerne den Vortritt und er darf ihn heute ankündigen und begrüßen.
Ja, und zwar, dass ihr mal alle wisst, wie das gelaufen ist. Ich habe ihm einfach auf Instagram geschrieben, dass er so ein cooler Typ ist und ich brauche ihn in meinem Podcast. Und er hat mir gerade früher im Vorgespräch gesagt, er kauft nur klasse Sachen, ist ein Multiunternehmer, hat mehrere Hotels schon in seinem Leben hinter sich. Und also, es gibt, glaube ich, nichts, was er nicht macht. Und er hilft vor allem ganz viel Leute dabei, erfolgreich zu werden. Und das ist der Bernd Hinteregger. Hallo Bernd.
Ja, servus und herzlich willkommen. Wir dürfen Sie sagen, wir zeichnen heute hier am schönen Wörthersee in Börtschach auf. Toll, dass ihr von Graz angereist seid und ich freue mich schon auf tolle Minuten mit euch. Wir werden viel besprechen, hier wird auch einiges in meinem Leben schon machen dürfen und das eine oder andere darf ich heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch erzählen.
Ja, das wird eine sehr inspirierende Folge. Wir sind da im Seeport, da war ich auch noch nie, das ist ein Shared Space Office. Da hast du ja die Finger bei dem Spiel, gell?
Genau so ist es. Also der Seeport ist sozusagen das Innovationszentrum Kärntens. Da kommen Startups zusammen, da kommen Investoren zusammen, da kommen so neue Ideen wie das autonome Fahren. In Börtschach gibt es ja seit 2018 einen Bus, der fährt während der Saisonzeit von Mai bis Oktober autonom, bringt die Gäste vom Bahnhof zu den Hotels, bringt sie zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten, also ganz was Tolles. Und da herin ist schon so viel Inspiration, so viele tolle Ideen entstanden. Zum Beispiel auch das Kärnten Startup Ticket, was jetzt bei 2 Millionen zu sehen ist. Wir treffen uns hier regelmäßig, tauschen uns aus. Und das Wichtige ist, du hast ja in der Anmoderation schon gesagt, es kommen junge Leute, die tolle Ideen haben, mit Menschen zusammen, die schon das eine oder andere in ihrem Leben erreicht haben, ein bisschen einen finanziellen Polster haben. Und dann treffen wir uns und machen gemeinsam was. Und das ist einfach, ja, also mir taugt es einfach.
Das ist sowas von inspirierend für mich allein schon, weil du bist genau so ein Mensch, wenn man sagt, sowas strebt man an zum Werden als Person, weil du dich nämlich um die junge Nachgeneration kümmerst. Du hast quasi dein Ding gemacht und jetzt gibst du dein Know-how weiter und hilfst quasi anderen auch auf ein Niveau zu kommen, dass er in solche erfolgreiche Sphären unterwegs ist. Und das ist ein Wahnsinn. Also das ist richtig geil.
Und dann auch noch in so einen inspirierenden Ort wie Kärnten. Also wir lassen uns das sowieso nicht zweimal sagen, wenn wir nach Kärnten kommen sollen. Da sind wir sowieso gern da. Und ich denke mal, inspirierender Ort und inspirierende Innovationen, alles vereint, besser kann es eigentlich eh nicht sein, oder? Was sagst du dazu?
Ja, Kärnten ist sowieso, ich würde so gern herziehen. Ne?
Ja, ich lade euch ein. Also wir haben super Ansiedlungsprogramme in Kärnten. Braucht es nur sagen, also wir finden für euch bald die richtige Location, die richtige Motivation zu tun. Und Ansi sagt klar, du tust ja auch ein bisschen baggern, du bist ja nicht nur der Anbaggerer. Also ich habe selber während meiner Bauphase, wie ich mein Haus gebaut habe, Baggerfahrer gesucht. Und Baggerfahrerinnen gibt es leider ganz wenig. Ich glaube, das wäre auch ein guter Ansatz. Ja. Gerade dieses Feingefühl in den Händen, weil ich habe dann selber baggern dürfen und habe gesehen, oi. Alles andere wie einfach, gell? Ja. Dass du es gescheit machst, irgendwie geht es immer. Also ich lade ein, kommt es nach Kärnten, ich fühle mich da so wohl.
Ja, da ist er wirklich.
Verstehe ich total.
Oder? Richtig geil, da ist Lebensqualität hoch.
Aber jetzt auch nochmal zu dem Thema Baggerfahrerinnen. Also der Daniel hat natürlich schon sehr oft versucht, mich in die Firma als Baggerfahrerin da so zu integrieren oder zu rekrutieren und mir das beizubringen. Aber nach 4 Jahren, wo der Daniel und ich uns jetzt kennen, bin ich noch nie im Bagger drinnen gesessen und habe geschaufelt. Also ich weiß nicht, der Daniel sagt aber, weil du vorher erwähnt hast, die Frauen haben ein Feingefühl und er sagt halt, meine Feinmotorik lässt ein bisschen zu wünschen übrig, ehrlich gesagt.
Ja, das muss probieren.
Ja, absolut.
Also mein Baggerfahrer hat zu mir gesagt, sehr charmant, weil er mich kennt, hat gesagt, ja, du hast Talent, aber das müsste noch ausgebaut werden. Also auf gut Deutsch hat er gesagt, das ist eher nichts für dich, gell, weil ich habe gesehen, du musst wirklich Stunden, Wochen, Monate lang, dass du wirklich das so fein machst, wenn du jetzt eine Steinschlichtung machst, das ist Kunst, höchsten Respekt.
Absolut.
Ja, das ist auch die Königslinie.
Ja. Aber dafür hast du ja ganz viele andere Talente, wie wir wissen.
Ja, jetzt hätte ich gerne mal wissen, wie kann ich also so eine inspirierende Person werden, wie du das bist? Also wie ist dein Werdegang eigentlich gewesen? Fang einmal mit deiner Schule. Welche Schule hast denn du eigentlich gemacht?
Ja, ich fange vielleicht noch ein bisschen kurz vor der Schule an, weil für mich ganz inspirierend waren natürlich auch meine Eltern, aber noch wichtiger waren meine 2 Großväter. Das war sozusagen die Inspirationsquelle. Und das ist lustig, weil da schließt sich heute dann der Kreis. Der Hinteregger Opa war bei der ÖDK, der hat doch diesen Traum gehabt, diesen sozialen des Aufstiegs, das war ein Hackler, Der war ein Multitalent, der war Elektriker, der hat alles kennen. Der hat 4 Kinder gehabt, 4 Kinder, super Ausbildung. Der Papa hat Arzt studieren können, aus einfachsten Verhältnissen. Der Opa hat sich eine Eigentumswohnung schaffen können. Der Opa hat sich ein Haus am Klubeinersee bauen können. Der Opa hat ein Auto gehabt. Der Opa hat was gehabt, mit eigenen Händen geschaffen. Das hat mich schon als kleiner Bub fasziniert. Und auf der anderen Seite, der andere Großvater, der war Steinbruchunternehmer.
Wow.
Ja, jetzt passt das Baggern ganz genau. Das hat dieser Bezug zu den Baggern und Landwirt, und das war auch so ein Schöpfer, da war 7 Tage Work-Life-Balance, das Wort hätte er irgendwo ganz hinten angestellt. Der hat einfach die Vision, den Traum gehabt, und das hat mir als junger Bursch schon fasziniert, diese beiden Großväter, diese Aufbaugeneration, weil heute wird so viel gejammert und das geht nicht und man weiß nicht und man kann nicht. Ich sage immer anpacken und 3 Buchstaben, D-U-N, tun.
Tun,
das ist es. Und ja, also auf jeden Fall, diese Großväter haben mich voll inspiriert. Der Papa als Arzt hat meinen Bruder inspiriert, der ist auch Arzt. Mhm. Mir hat das nicht so fasziniert. Ich wollte schon immer als kleiner Bub Unternehmer werden. Ich wollte was tun und machen. Und dann bin ich ins Gymnasium gegangen und da habe ich schon gemerkt, das ist cool. Aber nachdem Zahlen, Handeln, das Richtige für mich ist, habe ich gesagt, ich gehe in die Handelsakademie. Und das war die beste Entscheidung in meiner Jugend, denn weil da bin ich so richtig aufgeblüht. Nicht nur, dass ich mir in der Schule dann relativ leicht getan habe, weil Rechnungswesen, Controlling, Rechnen, Mathematik, das hat mir einfach getaugt. Sprachen waren okay, aber meine Fähigkeiten sind eher im mathematischen Bereich.
Das ist auch sehr selten, dass man sowas einmal hört.
Ja, das hat mir einfach getaugt. Das habe ich auch Gott sei Dank meiner Tochter weitergeben können. Diese Liebe, die Logik. Ich verstehe halt Mathematik. Damit verstehe ich Buchhaltung, damit verstehe ich Kostenrechnung. Damit habe ich mir auch mit den volkswirtschaftlichen Kurvenentwicklungen nie so schwer getan, weil ich es irgendwie verstanden habe. Ich bin den Herrgott sehr dankbar, dass er mir diese Gabe gegeben hat. Ja, und dann habe ich einfach gesehen, das ist meines. Und in der Schule, es war eine tolle Schule, die Handelsakademie Wolfsberg. Heuer haben wir schon 30-jähriges Matura-Treffen. Ich habe da ganz tolle Professorinnen und Professoren gehabt und bin dann auch Schulsprecher geworden, habe da viel, viel gelernt abseits der Schule. War dann vielleicht im einen oder anderen Gegenstand nicht so oft zugegen. Gell? Aber ich habe gesagt, wenn ich das mit einem genügend abschließe, ist das einfach passend. Zum Beispiel Steno, gebe ich ehrlich zu, hat mich nicht so fasziniert. Gell? Da war ich dann eher immer mit schulsprecherischen Aktivitäten eingesetzt. Die Frau Lehrerin hat dann immer gesagt, wo ist er denn heute schon wieder dahinter? Ja, da muss Schulsprecher sein. Okay, aber es hat dann gepasst.
Ja,
und dann, um den Reigen zu schließen, was steht da natürlich näher nach der Hackmatura Betriebswirtschaftsstudium? Das ist auch so ganz genau meines. Mhm. Ist einfach sozusagen eine gute, fundierte Ausbildung. Ich mir überlegt, mache ich JUS oder mache ich BWL, aber dann war es doch BWL, weil ich gesagt habe, das Latein hätte ich ja 2 Jahre sogar im Gymnasium gehabt. Aber ich habe gesagt, Betriebswirtschaft, das ist meines, das umfassende Wissen, wie man einen Betrieb führt als Basis, um dann wirklich in die Umsetzung zu kommen.
Ja, das ist geil. Also bei mir ist es so ähnlich gewesen. Ich habe ja einen Opa als großen Vorbild gehabt, weil der ist auch Unternehmer gewesen mit einer Kölner Klimatechnikfirma. Und da bin ich als Kind schon immer mitgefahren auf die Baustellen und habe schon immer diese ganzen Tätigkeiten gesehen. Und das hat mich voll fasziniert. Und darum bin ich nachher als Unternehmer quasi in das kalte Wasser gesprungen, weil du hast ja fundierte Ausbildung gemacht. Und bei mir zum Beispiel war es so, ich habe es einfach gemacht. Ne?
Ja, aber du hast eine super Lehre hinter dir. Und ich bin ja ein großer Verfechter der Lehre.
Ja.
Ich habe gerade jetzt Fliesenleger bei mir im Haus gehabt, die haben nachverfugt und da war ein junger Lehrling mit und der hat mich gekannt aus dem Fernsehen und war ganz schüchtern und gesagt, hey komm, wir zwei reden jetzt ganz normal miteinander, ich bin der Bernd nicht. Der wollte Herr Magister und hin, ich vergiss den Blödsinn. Und ich habe den so motiviert, ich bin so stolz auf dich, weil du kannst etwas, was ich nicht kann. Du hast dieses Gefühl, die Fliese richtig zu legen, die Fuge. Und der ist dann, glaube ich, 2 Zentimeter her ausgegangen, weil die das wirklich ehrlich mitgeben wollen. Ich habe so einen Respekt vor jedem und vor jeder, die sagt, ich habe eine Vision und ich will das machen. Die sagt, hey, wenn du das jetzt 3 Jahre lernst und dann machst du die Meisterprüfung, kannst du ein eigenes Unternehmen, du kannst ein richtig schönes Leben aufbauen, weil die KI wird viele Sachen, es wird dann vielleicht kein Versicherungs-, kein Bankmensch mehr geben, aber Fliesen legen und die Fuge machen,
das wirst du immer
brauchen. Mhm. Handwerk ist goldener Boden. Und ich habe gesagt, und da sagst du deinen Kollegen, ihr seid eigentlich, wenn ich jetzt entscheiden könnte, Lehre oder Matura, sage ich jedem, wenn du die Fähigkeit hast, Lehre. Ganz klar, Lehre.
Genau da wollte ich gerade einhaken, weil du ja hast ja eigentlich den klassischen Weg gemacht, du hast ja studiert und alles. Und das ist ja so die Generation meiner Eltern zum Beispiel, würde ja sagen, mach was Gescheites, du musst studieren gehen, dann, sonst wirst du nichts. Der Papa hat immer gesagt, wenn du nicht die Matura hast, wirst du scheibt irgendwo auf der Baustelle.
Dann muss ich dem Papa widersprechen.
Da hat er auch nicht recht gehabt. Ne? Okay, also hast du dann dein Studium fertig gemacht.
Ja.
Und wie ist dann der erste Job?
Ja, das war dann ganz, ganz spannend. Gell? Also da muss ich auch kurz erzählen, weil heute haben wir beim Podcast ein bisschen Zeit. Der Dr. Haselsteiner, Kollege bei 2 Minuten 2 Millionen.
Strava-Chef.
Strava-Chef. Ich habe während meines Studiums ein halbes Jahr ein Praktikum bei der Strava in Kroatien gemacht, weil ich internationale Betriebswirtschaft studiert habe und da auch eine Aussprache Kroatisch dabei gehabt habe. Und da habe ich die ehrenvolle Aufgabe gehabt, damals als 21-jähriger Jüngling den Big Boss bei der Strava in Zagreb vom Flughafen abzuholen und ihm ins Büro zu bringen. Ich kann mich natürlich noch an ihn erinnern, er an mich natürlich nicht. Gell? Aber es war so die erste Begegnung. Ich habe ihn auch in der Sendung einmal das Dienstzeugnis gezeigt, was ich damals gekriegt habe, war Murzerglachter. Und ich wollte eigentlich dann zur Strava wieder gehen und dort meine Karriere beginnen. Aber wie es der Zufall so will, habe ich ganz ein tolles Angebot bekommen aus dem Tourismus. Begonnen in Bad Kleinkirchheim und dann ist es weitergegangen, sehr, sehr schnell zur österreichischen Verkehrsbürogruppe, sozusagen den Tourismuskonzern mit Hotels, mit Reisebüros, mit der DDSG, mit Gastronomie, 4.500 Leute. Ich war da erst Marketingverantwortlicher für die Reisebüros und dann zum Schluss Konzernmarketingleiter für alle Bereiche und der persönliche Assistent vom Generaldirektor. Und das kann ich auch jedem als Tipp mitgeben. Wenn du die Vision hast, dich selbstständig zu machen, mach erst einmal die Lehrjahre. Waren wir wieder bei der Lehre.
Genau.
Es war ganz wichtig, einmal in ein großes Unternehmen reinzugehen, da zu bleiben. Ich hätte dort sicherlich auch Karriere machen können. Aber für mich war immer ganz, ganz klar, ich möchte Unternehmer werden. Und nach 6 Jahren, da war ich genau 30, habe ich gesagt, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und da habe ich mich richtig vorbereitet. Also für mich emotional, von allem drum und dran, eben in diesen 6 Jahren, in dieser großen Touristikwelt ein riesen Netzwerk aufbauen können, was mir heute noch immer hilft, gell? Wo Freundschaften entstanden sind, wo einfach Vertriebswege entstanden sind, wo man einfach sich einen gewissen Namen gemacht hat, gell? Und auf das kommen wir dann auch noch. Also es gibt eigentlich ganz, ganz wenige bis gar keine Menschen, wo ich sage, den kann ich heute nicht mehr treffen, weil mit denen hätte ich so einen Streit gehabt. Natürlich, ganz menschlich miteinander versteht man sich besser oder weniger, aber mit jedem. Gell? Und wenn es einmal nicht so passt, dann das klären und sagen, okay, wir gehen jetzt nicht gemeinsame Wege, aber wenn ich die triff, dann grüßen wir uns. Das ist einfach als Kärntner für mich ganz wichtig und wesentlich. Ja, also das war einmal der erste Schritt. Gell? Also gute, perfekte Vorbereitung, bis es dann so weit gekommen ist, das erste Mal Unternehmer zu sein.
Also mit 30 hast du dann gesagt, so jetzt ist es soweit.
Ja, es ergeben sich ja im Leben dann Sachen. Gell? Ich habe ganz einen tollen Freund und Kollegen kennengelernt, der bereits Hotelier war. Wir sind nicht verwandt, nur gut bekannt und haben beide den gleichen Namen. Das war der Wolfgang Hinteregger oder ist der Wolfgang Hinteregger. Kommt aus einer Hoteliersfamilie aus Bad Kleinkirchheim. Und der hat immer gesagt, wir zwei sind genau das richtige Duo. Der ist klassisch gelernt Koch, kommt aus der Hotellerie, Papa schon Hotel gehabt. Der hat gesagt, du bist der Vertriebs- und Marketingmann. Und wir haben dann, wie ich 30 war, in der Zwischenzeit auch schon 19 Jahre wieder her, unglaublich, wie die Zeit vergeht, haben wir mit den ersten Betrieben in Baden bei Wien gestartet, haben uns 2 Hotels gepachtet, dem Sparkhotel und Herzoghof, tolle Lage. Hilton sagt immer, 3 Erfolgsfaktoren für ein Hotel, Lage, Lage, Lage. Und wir haben gleich die richtige Lage gehabt und haben dann mit diesen 2 Pachtbetrieben einmal das Grundfundament gehabt. Das haben wir einmal gestartet, haben einmal 150 Zimmer gehabt, also gleich richtig gescheit losgestartet.
Wow. Und du hast in dem Sinne einen Mentor gehabt?
Ich würde sagen einen Partner. Also wir haben ganz klare Aufgabenteilung gehabt. Er war für das Operative tätig und ich war für Marketing, Vertrieb, Presse zuständig und habe aber dann in dieser Tätigkeit diesen operativen Betrieb bis ins kleinste Detail kennengelernt, weil natürlich ich bin Betriebswirt, ich bin Kostenrechner, wir haben immer eine sehr schmale Personaldecke gehabt und wenn dann der Nachtrezeptionist krank war, dann war ich Nachtrezeptionist. Wenn der Abwäscher krank war, war ich Abwäscher. Also ich habe in meinem Unternehmen wirklich alles gemacht, weil es mir ganz wichtig war. Ich habe immer gesagt, ich möchte immer die Basic von allen kennen. Gell? Ja. Ich muss jetzt nicht der Beste sein in denen, aber ich muss mich hinsetzen können, wenn es ein Problem gibt, muss ich die Aufgabe zumindest erledigen. Können. Genau. Nicht perfekt, aber ich muss es können. Und das habe ich immer kennen. Ja? Und wenn der Sous-Chef, der zweite Koch, ausgefallen ist, dann habe ich können den Koch assistieren. Weil es hilft überhaupt nichts, wenn ich der beste Manager der Welt bin und ich habe 200 Leute zum Abendessen und das fällt in der Küche an, dann wird das ganze System nicht mehr funktionieren.
Und da bist du eingesprungen?
Ja, selbstverständlich.
Wow. Ja,
also 2006, 2007, 2008, 2009, diese ersten Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das waren in der Woche, 80, 90 Kunden, das war aber komplett egal, weil das war mein Leben.
Ja.
Also das war eine Einheit, privat, Beruf, das war eins und das hat mir Freude gemacht, jeden Tag. Ja, und da hat es nichts gegeben anders. Hätte ja gar keine andere Idee gehabt. Ich habe die Vision gehabt, mein Unternehmen muss erfolgreich sein. Ich bin heute noch total stolz. Also wir haben kein einziges Betriebsjahr gehabt seit der Gründung 2005, wo wir negative Bilanzen geschrieben haben. Kein einziges. Auch die Corona-Phase nie. Weil wir einfach immer geschaut haben und dann haben wir viel privat zurückgesteckt. Und das war ich bereit. Das war super.
Ich glaube, das ist auch was, was einen Unternehmer einfach ausmacht. Also erstens einmal das, dass man wirklich auch Ahnung von den Abläufen in seinem Betrieb hat, auch wenn man da jetzt da vielleicht nicht die Lehre oder die Ausbildung drinnen hat. Und natürlich auch, dass man bereit ist, für seinen Betrieb alles zu geben und halt dann auch einmal privat zurücksteckt, weil das muss man als Unternehmer so oder so.
Genau, und du hättest du sicher nie die Idee gehabt, dass du sagst, so, ich brauche jetzt Work-Life-Balance, weil für die war das Leben.
Ja, also das ist ein Begriff, der ist natürlich derzeit sehr vogue und sehr affin. In meinem Leben spielt er keine Rolle. Mhm. Ja? Und wenn mich Leute fragen, was gibt es mir für einen Tipp, wie soll ich mein Leben aufbauen, sage ich, du musst erst einmal Vollgas rein investieren. Nicht nur Geld, sondern Zeit, der ganze Energie. Und wenn das Wichtigste ist, am Wochenende das Tennisturnier und dies und jenes, ja, okay, dann ist das super, dann ist das eine Einstellung, ist absolut okay. Ja, muss ja nicht jeder Vollgas alles machen, dann ist das dein Leben, aber dann wird es schwierig sein, was aufzubauen. Dann kannst du vielleicht dieses Riesenglück haben, dass du zu diesem Promille gehörst, dass du diese Sensationsidee hast, die dann wegfliegt. Aber ich glaube, so große Unternehmerpersönlichkeiten zeichnen sich alle aus, dass gerade der Beginn sehr steinig, sehr intensiv an Zeit war. Und du hast einfach ganz massive Tiefs, auch die hat es bei mir gegeben im Unternehmen. Seit 19 Jahren ist nicht alles nach oben gegangen, da hat es schon ein paar Mal auch die Phase gegeben, das kann man vielleicht noch, wo wir kurz vom Kippen waren, es gehört alles dazu. Mhm. Aber wichtig ist zu sagen, ich muss tun und leisten und ich bin ja grundsätzlich ein sehr, sehr sozialer Mensch. Wenn sich jemand schwer tut, bin ich der Letzte, der nicht hilft. Ich sage, unser System in Österreich ist ja grundsätzlich sehr, sehr gut aufgestellt. Hat natürlich immer wieder gefeilt, angebessert und wenn ein Anhalt auf die Welt kommt und nicht das Privileg hat, ein Anpacker zu sein, dann muss ich dem helfen. Wenn er jetzt eine Krankheit hat, eine Behinderung, dann ist der da, dass ihm hilft. Aber wenn einer sagt, ich mag nicht und ich will nicht, naja, okay. Ja,
das wird nichts, ne?
Also schwierig. Die Einstellung muss ja natürlich stimmen, ne?
Ja.
Also,
ne? Weil zu sagen, ich kann mir halt als Junger keine Wohnung, kein Haus mehr leisten, nein, sage ich Einspruch. Wenn ich es will, geht es. Gell, wenn so ich sage, okay, ich habe einen 30-Stunden-Job und dann mache ich halt 4 Tage und das passt für mich, okay, dann euer Freund sagt immer, der Gerald Hörhand, da musst du Dacia fahren.
Ja, ja genau.
Dann das ist das.
Du lose Dreieck ist das.
Genau, dann ist das eine Entscheidung, die absolut in Ordnung ist.
Ja.
Aber dann darf ich nicht jammern, ich kann mir nichts mehr leisten. Gell, weil mein Großvater, einmal erwähnt, der hat gearbeitet und hat am Wochenende auch gearbeitet. Der hat immer gearbeitet. Das ist aber, dass ich das alles leisten können. Es war für den aber eine Gaude, weil die haben mit beim Arbeiten eine Gaude gehabt und danach haben sie mal ein, 2 Bier getrunken und haben ein Hetz gehabt.
Richtig.
Heute ist das alles eine Belastung und man kann nicht und man darf nicht und bitte ja keinen mehr fragen. Ja. Also da kann man vielleicht ein bisschen zurückschauen, wie haben es die vor uns besser gemacht.
So ist es.
Das ist sehr, sehr gut gemacht.
Es gibt ja mittlerweile schon so, kommt mir zumindest vor, so eine negative Grundeinstellung zu dem Begriff Arbeit, weil Arbeit wird irgendwie so ganz negativ konnotiert, aber das muss es ja nicht sein. Also ich arbeite auch sehr viel, aber ich mache die Dinge, die mir Spaß machen. Natürlich nicht alles, also es gibt schon einmal so Sachen, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt so zart, das muss jetzt halt einfach erledigt werden. Aber wenn ich zum Beispiel für einen Kunden ein Video mache und das dann schneide, da gehe ich so auf, da merke ich gar nicht, dass es dann von 9 Uhr plötzlich 22 Uhr ist und ich jetzt da schon eine Zeit vom PC.
Genau so ist es. Natürlich, das in jedem Job gibt es Hochs und Tiefs. Es gibt keinen Job, wo alles nur immer super ist. Das schaut oft so lustig aus, gell? Aber das gibt es nicht. Aber ich muss mir ja da etwas aussuchen und ich kann mir meinen Beruf frei wählen. Ich kann ein Studium machen, ich kann eine Lehre. Es ist ja so vielfältig. Gell? Und ich soll halt schon irgendwas machen, wo ich sage, da bin ich aus meiner Sicht talentiert, das sagt mein Umfeld. Und wenn ich mich da dann reinhaue, dann mache ich es ja auch gern, dann geht das. Und das ist ganz wichtig. Du hast gesagt, der Begriff Arbeit. Und das ist ja ganz wichtig auch für junge Menschen. Heute ist so viel selbstverständlich, aber wie funktioniert denn unser Sozialsystem? Warum kann ich in die Schule gehen? Warum gibt es Straßen? Warum gibt es ein Gesundheitssystem?
Genau.
Warum gibt es ein Pensionssystem? Mhm. Da ist an der Spitze des ganzen Systems ist immer der Faktor Arbeit. Egal, ob jetzt angestellt oder selbstständig, wenn ich nicht arbeite, nicht meine Gebühren, meine Abgaben, meine Steuern zahle, meine Sozialversicherung, dann ist das Ganze nicht leistbar. Dann haben meine Kinder nicht die Möglichkeit, die beste Ausbildung zu bekommen. Mhm. Und das dürfen wir bitte nie vergessen. Das wäre natürlich super, wenn man sagt, okay, wir leben ein ganzes Leben lang nur vom Kredit, können wir natürlich auch machen, aber dann frage ich die Generation nach mir, wer wird das zurückzahlen? Nicht verantwortungsvoll. Deshalb der Faktor Arbeit, es ist einfach das Schönste und das Beste, Ja? Und da soll ich dann schon eine Balance finden. Ich soll meine Arbeit gern machen und dann geht das ja auf und dann findet man tolle Freunde, Netzwerke. Mhm. Das funktioniert ja alles, wenn man positiv schon einstellt. Aber wenn man sagt, Arbeit ist was Schlechtes und der Sozialstaat ist die einzig wahre, sage ich, da haben wir vielleicht ein Thema.
Genau. Na, da haben wir ein großes Problem. Ja.
Ich meine, Arbeit soll ja ein schöner Bestandteil im Leben sein, weil wir ja sehr viel arbeiten, damit wir eben unsere Wünsche, Träume, Ziele erreichen. Und bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen bei meinem beruflichen Weg. Also ich habe Lehramt studiert und gemerkt, na, das ist überhaupt nicht das, was ich gern mache. Ich habe unterrichtet und man muss dann aber auch wirklich so weit sein, dass man dann auch sagt oder sich eingestehen kann, okay, das ist nicht das Richtige und dann aber auch noch den Mut haben, was Neues zu machen, weil ich war damals 26, wie ich gesagt habe, okay, nein, es interessiert mich nicht, Lehrerin zu sein, ich mache jetzt was anderes und zwar für das, wo ich wirklich brenne.
Muss ich aber sagen, ich finde es schade, weil ich glaube, dass du ganz eine gute Lehrerin warst.
Ja, meine Schüler haben mich schon mögen und die waren dann auch ein bisschen traurig, dass ich nicht geblieben bin.
Aber du hast recht, wenn es nicht deines ist und du sagst, du musst jetzt die nächsten 40 Jahre Lehrer sein, obwohl es nicht deins ist, dann triff die Entscheidung, du mit 26, man bitte, da steht ja die ganze Welt offen.
Ja, mit 26 denkt man aber nicht so, da denkt man, oh mein Gott, ich bin jetzt auch schon alt, meine ganzen Freunde arbeiten jetzt mittlerweile schon 10 Jahre, meine Schwester hat sich schon sowas angespart von dem vielen Arbeiten zum Beispiel, die hat mit 20, 21 angefangen, nachdem sie ihr BWL-Studium abgebrochen hat, weil sie dann gemerkt hat, okay, na, sie will gleich in die Wirtschaft. Mhm. Wenn man halt Freunde
Darf ich dazu
hat,
noch was sagen?
Ja.
Das möchte ich bitte den Hörerinnen und Hörern auch mitgeben. Ich persönlich bin kein allzu großer Fan von Studienabbrechen. Wir haben jetzt ja einige Politiker gesehen, die es ganz nach oben geschafft haben, Berufsausbildung, Studienabbrecher. Mhm. Das ist dann das ganze Leben, zieht es durch. Mhm. Es ist ja nicht so schwer, ich habe es auch geschafft.
Ja.
Ja? Also du musst halt dann hinsetzen und sagen, jetzt lerne ich 4-5 Wochen ganz intensiv. Und glaubt's mir, ich war dann der die Prüfungen geschafft hat. Da haben wir Studienkollegen gehabt, die haben einen Einser gehabt oder einen Zweier und gesagt, ich habe den Einser nicht ganz super mit allen Punkten, ganz traurig. Ich habe einen Vierer gehabt beim Studium, habe das abgeschlossen und super war und habe dann nochmal 3-4 Tage gefeiert und war richtig Gaudi und Action. Mhm. Aber durchziehen. Man kann ja mal das Studienfach wechseln, kein Thema. Aber grundsätzlich so wie bei einer Lehre. Halt ja nichts davon, mittendrin abzubrechen.
Na, das
Wenn
geht
ich mich entscheide, dann bin ich soll, dann kann ich Meister werden. Ich bin nicht so der große Fan vom Abbrechen, sage ich ganz ehrlich.
Da meine Schwester zu verteidigen, also sie ist ja schon die volle Durchziegerin, die hat nämlich nachher eine andere Ausbildung eben gemacht. Sie hat halt nur gemerkt, dass das nichts für sie ist, das Studieren und dass sie halt was aufbauen möchte und sie hat irgendwie schon so einen Lebensplan gehabt, okay, da möchte ich, mit dem Alter möchte ich
gerne Kinder haben. Das passt ja, ist nur grundsätzlich mein persönlicher Tipp. Ich sage auch zu meiner Tochter, die ist jetzt 12, du kannst machen, was du willst. Gell? Du kannst studieren, du kannst eine Lehre machen, ich freue mich über alles und wenn du kommst und sagst, du willst Hufschmiedin werden, super, perfekt, ich unterstütze dich überall, aber dann, wenn du es angehst, dann bestehe darauf, dass es durchzieht. Das wäre mein Ansatz. Ich zahle dir gerne Ausbildung, alles, aber durchziehen. Ja.
Ja.
Einmal wechseln ist okay, beim zweiten Mal musst du schon extremst gute Argumente haben, beim dritten Mal wäre ich nicht mehr dabei.
Ja.
Aber ist meine Einstellung.
Ja.
Vielleicht ist es ja cool, ständig zu wechseln. Mein Tipp wäre es halt durchziehen.
Ja, so ist es. Also da bin ich auch voll bei dir, weil ich habe mein Lehramtsstudium ja auch durchzogen, obwohl ich schon während dem Studium gemerkt habe, ich setze da nicht so meine Richtung, aber es war ja, also das Lehramtsstudium war tatsächlich mein Plan D, den ich mir da, es war zwar das erste Studium, was ich angefangen habe, aber es war nicht das, wo ich schon gemerkt habe, ich würde das unbedingt machen, aber ich habe es dann halt einfach gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich muss studieren. Aber ich habe mich schon während dem Studium quasi selbstständig gemacht, weil aus meinem Hobby sozusagen dann schon ein Nebenerwerb geworden ist und ja, das habe ich dann durchgezogen, Studium beendet, neben dem Lehrerjob auch nochmal Selbstständigkeit gehabt und ja, so war das dann.
Ja, also wie du sagst, durchziehen. Ich weiß nicht, ob du meinen Werdegang kennst, ich bin ja Polizist gewesen zuerst da.
Ah,
also ich bin Mechaniker gelernt, die Lehre habe ich durchgezogen, weil das hat mich schon immer interessiert.
Ja, super.
Dann war schon immer klar, ich wäre Polizist, dann habe ich die Polizeischule gemacht.
Aber bei euch Baden ist bei Baden so schade, so tolle Berufe, Polizist, ein super Job.
Nein, das
und
hat
Lehrerin.
Ja.
Ja, aber es ist
schade, dass ihr aufgehört habt. Gott, der Polizist, brauchen wir.
Ich bin mit Leib und Soll, ich bin jetzt noch in mir drinnen, ein Fullblood-Polizist, ich liebe den Job, es hat aber leider nichts geholfen. Ich habe gesagt, ich muss die Polizei schon machen, ich habe das durchgezogen bis zum nächsten Dienstgrad Revierinspektor und nach der Polizeischule habe ich meine Firma eigentlich zu Spaß gegründet, rein als Hobby und der ist immer größer geworden und ich habe keine andere Wahl mehr gehabt, als dass ich sage, okay, A oder B, ich habe gewisse Lebenszeit nur.
Du Daniel, aber könnt ihr den nicht heute im Podcast dazu bringen, dass zumindest wieder 20 Stunden Polizist wirst?
Du wirst lachen, pass auf. Ich habe mit der...
Das will man richtig glauben.
Mit der LPD habe ich geredet, also mit der Landespolizeidirektion. Ja. Ich wollte ja nicht gehen, ich wollte ja nicht kündigen. Das war das Letzte, was ich wollte. Ich habe zu denen gesagt, schaut her, ich habe meine Firma, die geht immer besser. Ich will mich natürlich da fokussieren, aber ich will trotzdem der Gesellschaft wieder weiter was zurückgeben und ich will trotzdem als Polizist gerne weiterarbeiten. Ich würde gerne Teilzeit machen oder irgendeine Vereinbarung treffen, dass wir das so machen. Zumindest ein bisschen im Dienst, weil das ist meine Leidenschaft. Ja. Die freche Antwort von der Personalabteilung war, bist du schwanger oder warum willst du Teilzeit?
Also sag, das ja, passt, bist du schwanger.
Ja.
Wenn das die Lösung ist.
Nein, es, ja, leider hätte ich müssen noch was bringen. Ne? Aber nein, die sind da komplett unaufgeschlossen. Aha. Und wir haben ein Personalproblem. Und trotzdem.
Aber es ist ein guter Ansatz, das geben wir dann den neuen Innenminister. Wir haben ja am 29. September dann Nationalratswahlen.
Genau.
Und dann gibt es eine neue Regierung.
Ja.
Ja. Ganz egal, wie die jetzt sich zusammensetzen wird. Ich persönlich gehe heute, ohne jetzt groß politische Ansagen machen zu wollen, von einer Dreierkoalition aus.
Ich schätze auch, ja.
Bin persönlich ein großer Fan von der großen Koalition. Die haben die großen Themen gelöst. Und wenn ich an so große Kanzler denke, war natürlich Kreisky ganz eigene.
Ich wollte gerade sagen Kreisky.
Aber natürlich auch ein Franz Franitzky, für mich heute noch ganz eine faszinierende Person. Der war in dem Jahr, wie ich maturiert habe, 1994 Bundeskanzler von Österreich. Eine absolute Respektsperson, wenn ich denke an die Kanzler, die jetzt da herumschwirren. Würde ich eher sagen Kanzler, Darsteller als wie Kanzler. Wir haben drei gehabt in den letzten Jahren.
Richtig.
Und ich glaube, wir werden eine große Koalition mit den Grünen oder mit den Neos bekommen. Mhm. Die müssten dann halt wirklich auch wieder Vision haben, weil wenn sie so streiten wie die Ampel in Deutschland, wird das nichts. Ja. Aber dem nächsten Innenminister geben wir das gerne mit. Bitte auch Teilzeitlösungen. Wäre ein Ansatz, haben wir im Podcast jetzt herausgearbeitet. Du wärst gern zwei Tage in der Woche Polizist, oder?
Naja, wie gesagt, ich würde... Einen Tag könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, einen 24.
Ja,
genau, und das ist ohne weiteres zu machen.
Ja, weil jetzt haben wir die Ausbildung für dich. Du bist eigentlich ein gestandenes Monsbild, ein richtiger Steirer. Und du gehst jetzt im Prinzip auf die Straße. So eine Leute braucht man.
Ja. Wie du sagst, und das ist aber viele, also mit mir zusammen ist nachher noch einer austreten aus der Polizei. Der hat nämlich ein Massagestudio aufgemacht, der ist gelernter Masseur gewesen. Und der ist dann auch gegangen, weil die haben auch komplett unflexible Vereinbarungen gehabt.
Und jetzt muss ich noch was sagen, weil dann schließen wir das Thema Polizei ab. Ich habe großen Respekt vor der Polizei nach wie vor. Finde die Aufgabe, die die erledigen, super. Ich glaube, das mag ganz gut aufgestellt sein in Österreich. Ich bin ja begeisterter Reiter und auf das haben wir gar nicht gekommen. Ich war ja auch beim Bundesheer, habe dort gedient und ich war bei der berittenen Einsatztruppe.
Was, das gibt es im Bundesheer?
Ja, gibt es jetzt nicht mehr, aber hat es damals gegeben, 1994, 95. Wir sind die Grenze abgeritten mit den Haflingern in Strehm. Wir haben aus den Tragtieren Reittiere gemacht und sind die Grenze abgeritten, jeden Tag 40 Kilometer hocheffizient. Und ich stehe dem alles andere als nahe. Diesen Herrn Fokaki, der ja mal Innenminister war, aber diese Idee mit der berittenen Polizei, die war eine gute.
Ja,
weil man hat einfach einen riesen Respekt, wenn du jetzt da randalierst und auf einmal kommen 10 Pferde auf dich zu und man sieht es ja weltweit, trotz der modernsten Technik sind immer die Pferde im Einsatz. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Ich kenne eine Kollegin, die war bei der berittenen Polizei, die war bei der Ausbildung dabei, der Pferde und so weiter. Und die hat gesagt, jetzt wären wir einsatzbereit gewesen und dann wieder typisch Österreich. Und es ist eine neue Regierung, da muss das sofort weg, gell? Weil das der gesagt hat, anstatt zu evaluieren und sagen, warum hat es die ganze Welt, warum ist in allen Großstädten berittene Einheit da, bei uns ist wieder weg. Gell? Also ich glaube, das war ein Fehler, jetzt brauchen wir es nicht mehr, aber ich glaube, das wäre eine super Sache gewesen, gerade in Wien hätte man das ganz toll gebraucht, hätte ich mir angeschaut, den Favoriten, wenn dann die Reiterstaffel aufkommt mit 12 Pferden, dann, ja, dann überlegst du einmal, was du tust.
Ja. Na echt, also wie du sagst, da ist grober Sanierungsbedarf und also bei der Polizei sind wirklich große Baustellen, die man lösen müsste und da hätte ich einige gute Ideen.
Aber dann machen wir mal einen eigenen Podcast, weil ich finde es wirklich nicht verantwortungsvoll, dass als Außenstehender, wenn meine Mitarbeiter einen Fehler machen, dann sage ich, Freunde, das ist überhaupt kein Thema, einmal, zweimal, überhaupt kein Thema, beim dritten Mal, immer das dreimal.
Jetzt auffällig,
dann muss man es überlegen, aber beim ersten Mal stehe ich voll dahinter, wir analysieren es, warum, wieso, wie können wir es besser machen und ich sehe das dann immer so, als Polizist kommst du heute um 4 Uhr in der Früh zu einer ganz anderen schwierigen Situation und du musst musst halt einmal die Dienstwaffe einsetzen, weil du halt aus irgendeinem Grund glaubst, das ist eine Sekundenentscheidung.
Ja.
Und dann stehst du ganz allein da und da fordere ich einen Innenminister auf, da muss ich hinter meinem Polizisten stehen,
ja,
oder meiner Polizistin, weil der hat das ja nicht so gaudig gemacht, da war eine gefährliche Situation. Mhm. Und wenn es die Situation nicht ergeben hätte, hätte er ja alles andere gemacht, als wie die Waffe zu ziehen, der Polizist. So. Und da steht dann keiner da hinten, da stehst du allein und dann hört man oft, naja, vielleicht fahren wir doch nicht so schnell um, wie wir vielleicht könnten. Und da muss man ganz anders denken.
Ich kann dir das aus erster Hand selber erzählen. Ich sage dir, du hast einen 40-Stunden-Dienst. Du hast 0 Stunden Schlaf, weil du durchgehend im Einsatz bist. Dann kommst du von der einen Schlägerei zur anderen, hast natürlich noch einen Todesfall, der ist auch relativ belastend. Und auf einmal ist Einbruchsalarm. So, und jetzt erzähl dir die Geschichte. Ich bin seit 23 Stunden im Dienst. Man musst du mit Vollgas der Tüter da dorthin hatzen, dann fährst du eh schon mit einem Auge dorthin, aber auf Vollgas, und das ist ja allein schon das grob fahrlässig.
Wahnsinn.
Und wenn man dort nicht so voll auch, du hast dorthin einen Unfall und hast einsatzmäßig einen Unfall, ja, was ist, du stehst in der Zeitung und dann hast die hat sie aufgeführt. Das ist mal das Erste. Dann, was mir wirklich passiert ist, kommen wir hin, hat es geheißen, in der Garage sind Einbrecher. Ich komme dort hin, dann war wirklich die Scheiben von der Garage, von so einer Garagentür eingeschlagen und du hast 2-3 Silhouetten in der Garage gesehen, die sie abduckt haben. Mhm. Ich habe die Waffen natürlich begriffbereit gehabt, habe die Täteransteuer gemacht, eine blärt, habe gesagt, Polizei, Hand, ich will die Hand sehen. Und was ist rausgekommen? 3 12-, 13-jährige Kinder, die einfach gespielt haben in der Garage vom Nachbarn.
Okay.
Und der Nachbar.
In der Nacht?
Ja, das war dann schon in der Früh des nächsten Tages. Ne? Das war um 7
okay.
in der Früh. Ne? Das sind halt aussehen und haben gespielt. So, und der Nachbar, was aber angerufen hat, der hat nur die Meldung abgegeben, Hilfe, Hilfe, Einbrecher.
Ja,
nur was der wirklich gemacht hat, ist das, der hat das sehr wohl gewusst, dass er die Nachbarbuben sind, der wollte eine reindrucken, weil ihm das angezipft hat, dass die da reingespült haben. Und jetzt komme ich da hin, nach einem wilden Dienst, wo ich einiges Einsätze hinter mir gehabt habe, mit der Einsatzlage. Und jetzt stell dir vor, der hat irgendeine Spielzeugpistolen und das siehst du nicht am Anfang.
Na, bitte.
Ja, und dann entlädst du dort nochmal durch eine, weil ich mag gern gesund haben gehen, ne? Ja, und dann stehst du in der Zeitung und dann kommt der Innenminister und sagt, naja.
Also da braucht man ganz ein großes Umdenken. Gell?
Ganz
voll mit. Hinter einem stehen. Also wenn ich Innenminister bin, dann muss ich einfach hinter meinen Polizistinnen und Polizisten stehen, weil der hat in der Sekunde, die sind super ausgebildet, sich was gedacht.
Ja.
Dann gehört das analysiert, warum, wieso, weshalb. Aber der hat dann eh mit sich selber zu kämpfen, muss das psychologisch aufarbeiten. Aber ich muss wissen, meine obere Stelle, meine Chefität steht hinter mir, ohne wenn und aber.
Und wir wissen aber zu 1000%, dass das nicht so ist, weil wenn du nichts tust, bist du quasi wegen Amtsmissbrauch angeklagt. Wenn du was tust, stehst du allein da, weil du überschießende Innotendenz gehabt hast vielleicht. Ne? Also das ist wirklich ein Job. Ich sage schon, ich mache das gern, wirklich. Aber es ist ein undankbarer Haken.
Trotzdem, wenn jetzt jemand zuhört, ich kann nur sagen, bitte auch Polizistinnen und Polizist werden. Super Job. Wir brauchen gute, tolle Leute. Die Aufgaben werden immer mehr, immer mehr, immer mehr.
Genau, wie du sagst, auf jeden Fall zur Polizei. Bist du jung und frei, geh zur Polizei.
Genau.
Gerne mal den Slogan runtergebetet.
Gerne mal weiter bei dir.
Ja, genau.
Also du bist dann zum Hotelier geworden in dem Sinn.
Genau,
hast
so ist es.
Du hast gepachtet und dann, wann ist der erste Kauf passiert? Weil
naja, das ist ganz eine spannende Geschichte. Also jetzt habe ich einmal, ich wusste als Junge, ich will Unternehmer werden. Dann bin ich zum Tourismus gekommen, dann bin ich Hotelier geworden, dann war ich Pächter. Ich habe dann gesehen, in Wiener Neudorf gibt es den riesengroßen Industriepark, da kommen ganz, ganz viele Gäste zu uns nach Baden. Da habe ich gesagt, na eigentlich, mein erstes Hotel braucht einen sensationellen Standort, dass ich selber richtig wo ich selber investiere, wo ich selber ins volle Risiko gehe und habe dann wieder mal das Unmögliche möglich gemacht, weil in Wiener Neudorf im Industriepark hast du jede Widmung gekriegt, nur keine Hotelwidmung. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will dorthin, das war vor 16 Jahren, 14 Jahren gibt es das Hotel jetzt schon, ich will genau dorthin, wo die Gäste sind, gell? Weil dort ist der Bedarf und da weiß ich, dass das Hotel von Anfang an funktioniert.
Also Geschäftsgäste in dem
genau,
Fall.
Genau, Geschäftskunden, also Firmenkunden. Wir haben von Montag bis Freitag Firmenkunden und von Freitag bis Montag in der Früh haben wir dann sehr viele Busgruppen von der ganzen Welt, sehr viele Asiaten und so weiter und so fort. Und der Standort war goldrichtig, also ich habe dort natürlich riesengroße Mühlen des Widerstands gehabt, da habe ich Bus da, wir wird mein erstes Hotel entstehen. Habe die Banken alle überzeugen können, habe auch das notwendige Eigenkapital von 25% schon durch meine Vergangenheit Hotelpachten. Und da die 6 Jahre, wo ich nicht selbstständig war, habe ich viel Geld schon zur Seite, viel, aber genug Geld halt, dass ich sage, ich kann mein Unternehmen aufbauen, weil ich immer schon die Vision gehabt habe. Ja, und dann ist es relativ schnell dahingegangen.
Aber nur kurz wegen der Finanzierung. Du hast quasi wirklich diese 50% Eigenkapital komplett aus deiner eigenen Taschen aufstellen können.
Genau so ist es. Die haben wir bereits verdient gehabt, sonst wäre es ja nicht gegangen. Ja. Gerade beim ersten Projekt schaute die Bank ganz, ganz genau hin. Aber wir haben dann das Glück gehabt, dass das Konzept so überzeugend war, mit allem drum und dran, mit den Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Ich bin immer ein Freund, das ziehe ich durch. Für mich ist immer die Worst-Case-Berechnung. Weil die Best Case bei Sonnenschein, sage ich, da kann bald einer Manager und Unternehmer sein. Der Normal Case geht dann, aber der Worst Case, da zeigt sich dann, da trennt sich dann Spreu von Weizen, weil da musst du zeigen, wie gehe ich in einer schwierigen Situation um. Und meine Budgets sind immer aufgebaut, wie kann ich den Worst Case handeln? Und wenn das nicht machbar ist, dass ich da durch andere Aktivitäten mein Unternehmen am Laufenden halten kann, greife ich gar nicht hin. Ja, weil sagen, alles nur super, dann fällt die Blase bald zusammen. Auf jeden Fall war das dann so, wir haben dann überzeugen können und dann ist es relativ schnell dahingegangen. Dann haben wir sehr viele Betriebe in ganz Österreich übernommen zur Sanierung von Banken, die Schwierigkeiten gehabt haben, Konkurs, Betreiber ausgefallen und so weiter und so fort.
Aber da bist du jetzt ein bisschen zu schnell gesprungen. Das heißt, du hast dein erstes Hotel aufgebaut.
Genau so ist.
Das ist dann super angelaufen.
Das ist Gott sei Dank Vollgas losgelaufen.
Und von jetzt an quasi ein Hotel von null weg aufbauen, so ich übernehme ein marodes quasi und saniere das, das ist ja wieder, das ist ein komplett anderer Business Case wieder.
Ist ein ganz anderer Business Case, aber in der Grundfamilie der Hotellerie.
Ja, natürlich.
Und wir sind einfach, mein Partner und ich sind durch unsere unkonventionelle Art aufgefallen, wie wir unsere ersten Hotels betrieben haben, weil man hat gesehen, das waren Betriebe, die haben vorher nicht so gute Auslastung gehabt und seit die Hinteckers das betreiben, sind die Häuser voll. Dann haben sie gesagt, wie machen sie das? Und dann haben sie gesehen, wir haben viele unterschiedliche Vertriebswege. Damals hat gerade Booking, HS, alles angekommen, haben wir es voll raufgehauen, neben anderen Vertriebswegen auch. Bin klassisch damals noch Busunternehmer angefahren, weil ich habe die angeschrieben, habe angerufen und habe gesagt, schau, wir haben ein Hotel in Baden bei Wien, wäre super, wenn ihr von Deutschland einmal zu uns kommt mit eurer Gruppe. Es hat keiner geantwortet. Wenn ich angerufen habe, war keiner abgehoben. Wenn ich einen Brief hingeschrieben habe, war keiner. Dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert so nicht, das mache ich jetzt anders. Ich habe einen super Kärntner außen eingepackt und bin einfach zu den Busunternehmern hingefahren und war da. Dann hat es geheißen, nein, der Chef ist nicht da, der hat gerade den Bus repariert. Dann habe ich gesagt, ja, passt, ich warte. So, das hat sich dann gefallen und ich habe dann 50 Busunternehmer wirklich auf diese sozusagen Ochsentour besucht. Ich bin einfach hingefahren, war hartnäckig, habe mich nicht abimmeln lassen und gesagt, schau, ich bin jetzt da aus Kärnten gekommen, ein bisschen an Kärntner Charme. Ich habe da eine gute Kärntner Jausen mitgebracht, das war schon mal ein Türöffner. So, und so sind wir zu reden gekommen, das sind heute noch meine Gäste. Mhm. Ja, weil wenn ich denen eine E-Mail geschrieben hätte, dann Brief, die kriegen hunderte solche, aber das haben sie gesagt, das war noch nie, dass da einer aus Kärnten kommt und bei mir am Bus Parkplatz einfach steht und sagt, ey, es wäre super, wenn es zu mir kommt. Also da haben wir schon sehr, sehr viel gemacht und dann sind die Leute eben auf uns aufmerksam geworden, vor allem Banken und auch Fonds, die Hotels gehabt haben, die einfach Schwierigkeiten gehabt haben und gesagt, schau her, die haben so einen unkonventionellen Zugang zur Hotellerie und dann hat das erste Sanierungsprojekt in Weidhofen an der Yps in Niederösterreich super funktioniert. Und dann sind wir nach Klosterneuburg, dann sind wir in die Steiermark, dann sind wir nach Kärnten, dann sind wir nach Tirol. Also wir sind überall dann eingeladen worden, wir haben uns nie aufgedrängt. Aber es hat sich dann relativ schnell, und dann ist wieder der Faktor, das Wichtigste ist immer Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn der eine sagt, du, das hat funktioniert bei mir, die könnt ihr anrufen, die haben Handschlagsqualität, mit denen passt das. So ist das dann Schritt für Schritt. Weil angefangen haben wir als Hotelbetreiber. Wir wollten eigentlich immer nur Pächter sein. Wir sind dann Hotelentwickler und Errichter geworden und Sanierer. Also das sind drei Geschäftsfelder, die zwar unter dem Dach der Hotellerie sind, aber ganz was anderes sind. Aber geplant war eigentlich nur einer. Aber nachdem ich für alles offen war, hat sich das ganz spannend entwickelt.
Boah, und jetzt zum Beispiel beim ersten Sanierungsprojekt. Wo waren da die Problemchen, die du behoben hast und dann das wieder profitabel gemacht hast?
Naja, der größte Ansatz ist immer die Auslastung. Also wenn das Hotel keine Auslastung hat, nur mit 30-40% herumkoppelt, dann wird das schwierig. Du brauchst 70-80% über das ganze Jahr, dass das Ganze rentabel zu führen ist. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass wir unsere Betriebe einmal sehr, sehr schnell innerhalb von 5, 6, 7 Monate relativ gut auslasten, indem wir einfach ganz eine breite Range auf Vertrieb gefahren sind. Also wirklich einmal die Leute her. Das nächste ist einfach die Kostenstruktur wirklich bis ins kleinste Detail und sogar der einzelne Kugelschreiber, der gekauft wird, muss durchleuchtet werden. Also Kosten einsparen ist sozusagen auch die Königsklasse und da gibt es dann oft sehr unpopuläre Entscheidungen zu treffen, aber gerade in einer Sanierung musst du die tun, ja. Sonst bist du zum Sanierungsfall. Ja, also das war schon und ist eine sehr harte Aufgabe, aber du musst halt einfach deinen Weg konsequent, weil du hörst ja dann in dem Betrieb, wo du hinkommst, wie super alles in der Vergangenheit ist und das, was du jetzt als Sanierer machst, funktioniert ja nicht. Dann habe ich immer gesagt, ja, ist eh ganz toll, wenn alles so super funktioniert hat, warum bin ich dann da? Und da habe ich mich ganz ehrlich nie beirren lassen. Ich bin immer für konstruktive Kritik offen. Und wenn einer sagt, das und das, dann überlege ich mir das und dann mache ich mir Gedanken, diskutiere es. Aber wenn ich einen Grundweg habe, dann lasse ich mich von denen nicht abbringen, weil sonst wird die Sanierung nicht funktionieren.
Und ja. Deine Strategie ist quasi mehr oder weniger Sales First, wie der Gerald sagt. Das heißt einmal Marketingkanäle voll auf.
Voll. Absolut.
Alles, was geht, ja.
Alles, was geht, weil du gerade beim Hotel ohne Gäste, was wirst du mit dem Hotel tun?
Ja.
Wo werde ich den Kosten einsparen, wenn ich keine Gäste habe? Das heißt, ich muss einmal alle Kanäle, ich muss da wirklich den Vertrieb in den vollen Fokus stellen. Ich muss da sozusagen das Haus einmal voll haben und dann kann ich schrauben und dann kann ich Zusatzverkäufe machen. Wenn der Gast einmal da ist, dann muss ich ihn wieder gewinnen und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste ist, und das ist die Herkulesaufgabe, sage ich immer, Verkauf ist die Königsklasse. Du musst den Verkauf einmal voll fokussieren. Dann kannst du wirklich sanieren. Alles andere funktioniert nicht. Gell? Weil zu sagen, naja, jetzt fahren wir mal ein neues Konzept und bis du das neue Konzept entwickelt hast, vergehen eineinhalb Jahre und dabei bist schon du wieder fertig.
Gell? Geil, und das ist jetzt perfekt. Jetzt spannt sich der Bogen Richtung digitales Marketing und Digitalisierung.
Lieblingsthema.
Ja, das ist ja genau das Thema, was ich in meinem Buch behandle und wo ich sage, wer das meiner digitalisiert ist, der wird sterben, vor allem in Zukunft, vor allem wenn KI nachher kommt. Mhm. Wie wichtig nimmst du das Thema, wenn du jetzt ein Hotel sanierst, entwickelst, dass du sagst, so, jetzt machen wir zum Beispiel Influencer-Marketing, machen wir Influencer-Kampagnen, wir machen Social-Media-Präsenz, wir schauen, dass wir auf Instagram Präsenz haben, vor allem auf Google am besten Platz Nummer 1 ranken.
Total wichtig. Aber ich glaube, ich würde sagen, ich war da schon ein kleiner Pionier, wie ich mein Hotel 2010 in Wiener Neudorf eröffnet habe. War ja einer der Ersten in Österreich, der einen Hotelomat eingesetzt hat. Was ist jetzt der Hotelomat für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Das ist ein Automat, wo du ganz einfach einchecken kannst.
Check-in. Gell?
Das heißt, du gehst hin und checkst sozusagen bei unserem virtuellen Freund ein. Und das habe ich schon 2010, da waren wir noch in den Kinderschuhen, über Rezeption gehabt. Aber die Rezeption war nur teilweise besetzt. Gell? Gerade am Wochenende, wo die Gruppen und so weiterkommen, haben wir diesen Check-in-Automat. Und das war zu Beginn, haben alle gesagt, boah, das wird nicht funktionieren. Sage ich, das wird funktionieren. Ist heute ganz perfekt. Dadurch habe ich wieder ganz eine andere Kostenstruktur.
Und du sparst effektiv.
Genau so ist es. Und genau dieser Automat hat sich weiterentwickelt. Und heute dort einzuchecken, ist das Normalste der Welt. Aber ich habe das vor 14 Jahren schon gehabt, mit allen Kinderkrankheiten. Bin aber sehr froh, weil wir heute einen Schritt weiter sind. Und es geht so weit, dass man jetzt dann bei uns dann schon einchecken kann. Du buchst am Handy, kriegst deinen Code, gehst um, brauchst gar niemanden mehr sehen, gehst zur Zimmertür und bist hin. Also das ist total wichtig. Ich sage immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Das ist ein Spruch.
Ja. Das ist total wichtig. Also ich bin für alles offen. Gell? Und so wie sich die Medien verändern, musst du dein Unternehmen auch ständig anpassen. Wenn ich heute so tun würde wie vor 19 Jahren, wäre ich nicht mehr da.
Gell? Richtig.
Und ich sage, ich bin für alles immer offen. Gell? Und ich bin immer so froh, wenn ich da gerade durch die Startups, gell, durch 2 Minuten, 2 Millionen, so viele junge Menschen kennenlerne mit Ideen, auf die ich selber gar nicht kommen werde. Und die kommen mit einer Thematik, wo es ganz woanders, die wollen eigentlich was für die Industrie, aber überlegen wir dann schon dabei, wie könnte das in der Hotellerie eingesetzt werden, wie könnte wieder First on Market sein mit der Idee. Also ich bin dem total offen und aufgeschlossen. Ja. Und ja, also du musst heute wirklich als Unternehmer, egal was du tust, ob du jetzt einen Einzelhandel hast, ob du ein Hotel hast, ob du Produktionsfirma bist, du musst einfach alle Wege, die dir offen stehen, auch nützen, weil sagen, ich gehe nur 2, 3 Wege, weil schon der Großvater so gegangen ist, das wird nicht funktionieren.
Ja. Ja, und man muss natürlich auch immer offen für Veränderungen und für Neues sein.
Genau.
Nicht so starr und festgefahren auf einem Punkt beharren, weil das jetzt für den Moment funktioniert und weil es ja eh immer funktioniert hat, das heißt, es wird auch in Zukunft funktionieren. Mhm. Also die Denkweise sollte man schleunigst ablegen.
Genau, und jetzt kommt bei genau das Thema. Ich habe ja meine Baggerfirma von null weg gegründet. Ich bin ja kompletter Quereinsteiger. Ich habe nur deshalb eine Baggerfirma gegründet, weil ich einfach schon als kleines Kind habe ich schon immer Baggerfahren geliebt. Ne? Mit 6
ist ja cool.
Mit 6 oder 7 Jahren habe ich mit Baggerfahren angefangen. Ne? So, und ich habe aber meine Baggerfirma 2017 gegründet und Bagger gekauft, neben der Polizei, und mir gedacht so, okay, wo sind jetzt die Aufträge? Ne?
Ja.
Jetzt war ich komplett null von nichts gekommen, keiner hat mich kennt, keiner hat gewusst, wer ich bin. Und dann habe ich auch was gemacht, wo ich der First Mover war in meiner Branche, und zwar, ich habe eine Google-Präsenz aufgebaut.
Ja, super, und schon geht's dahin.
Google, Platz Nummer 1, habe ich mir für alle Zeiten in Stein gemeißelt. Das ist die ärgste Präsenz, bagger-graz.at, Bagger Graz. Wenn du irgendwas suchst in Graz mit Bagger, kommt nur mehr Erbe und Schmelzer. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was das eigentlich bedeutet.
Mhm.
Und darum ist jetzt auch meine Mission, das ist auch mit der Wirtschaftskammer in Steiermark, das ist auch ein riesiges Anliegen, ne? Dass die sagen, schau her, lieber Unternehmer, auch wenn du ein Traditionsbetrieb bist, jetzt kommt der kleine Schmelzer ums Eck, den gibt es halt so 17.
Fährt um die Ohren.
Der fährt um die Ohren.
Wirst.
Genau, weil jetzt sind die alte Generation quasi, die kennt ihn auch. Nur jetzt kommt Generation TikTok und Co., die wollen auch einmal Häuser bauen, die wollen irgendwas machen, die wollen im Garten graben, mhm, und die schauen nur mehr auf Google. Die nehmen das Handy raus und die suchen sich da Referenzen.
Aber da habe ich jetzt ein wichtiges Anliegen an euch. Ich bin da ein Riesenfan der Digitalisierung und stehe denn total offen, und künstliche Intelligenz ist viel mehr Chance als Risiko. Es wird die Jobs verändern, aber früher sind wir mit den Pferde geritten, sind mit dem Auto gefahren, dann haben wir die Dampfmaschine und das kann genau. Man muss einfach richtig einbauen. Aber was mir wichtig wäre, und gerade ihr seid ja noch ein bisschen jünger wie ich, wir müssten die jungen Menschen wieder dazu bekommen, weil das merke ich, dass das nicht mehr funktioniert, sich auch mit klassischen Medien zu beschäftigen.
Ja.
Ich bin in Ohana, der braucht in der Früh die gedruckte Zeitung.
Mhm.
Ich schaue viel am Handy, viel zu viel, wie wir alle, und am Computer. Aber in der Früh die Zeitung in der Hand zu haben und durchzublättern,
ja,
das ist ganz was Besonderes, möchte ich nicht missen. Für mich ist es total wichtig, Kärnten heute zu schauen.
Ja.
Obwohl ich ja mit meinem Tag auf Sat 1 bin und mit 2 Minuten, 2 Millionen auf Puls 4, super Sendergruppe. Aber die ZIP 2 mit Armin Wolf, ich liebe ihn. Und das müsste man wieder schaffen, dass auch der 16-, 17-Jährige, der das ja alles nicht mehr schaut, auch wieder anschaut. Weil da kriegt er die Information nicht so gefiltert wie über seine Kanäle. Weil wenn ich auf TikTok bin, und
eine Blase.
Dann bin ich in der Blase. Mhm. Und wenn ich das gerne anschaue, dann sehe ich nur mehr das.
Richtig.
Ich sehe das ja selber. Wenn ich irgendwas nachschaue, jetzt hast du mal interessiert für Pferde oder für Musik, auf einmal kriegst du nur mehr das.
Ja, genau.
Und
genau,
das andere kriegst du nicht mehr.
Du bist in der Algorithmus.
Voice-Marketing, ja.
Und da sage ich, das wäre eine Aufgabe an die Jungen, die ich euch mitgebe und da den Hörerinnen und Hörern sagen, pass auf, diese klassischen Medien, die haben schon was, da wird noch echt recherchiert, weil ich kann ja heute alles reinschreiben auf allen möglichen sozialen Medien, wer das verifiziert, ob das stimmt oder nicht, weiß ich keiner, ich kann mit KI Videos machen, wo keiner weiß, ist das echt, ist nicht echt. Wie oft sieht man Video, das ist ja ganz brutal, dass irgendeiner gestorben ist, obwohl er noch frisch und fröhlich irgendwo auf der Nähe ist, also das ist ja brutal. Weißt, da denke ich mal, arg, und da fallen halt immer wieder Leute rein, und das ist sehr, sehr schade.
Ja, der Grundhausverstand kommt mir auch vor, dass der ein bisschen verloren geht, weil jeder sich nur mehr in der eigenen Blase bewegt.
Genau so
und du musst aber unabhängige Clearingstelle quasi haben, ob es jetzt an der ORF ist, mit eben zum Beispiel der ZIP 2, oder ob es jetzt an Ö24 ist, Fellner Live, das liebe
passt
ich.
Alles. Hat alles seine Berechtigung.
Genau. Gell?
Aber ich muss das breit streuen. Ich muss das breit streuen und nicht sagen, okay, ich bin in meiner Echokammer und ich habe meine 3 sozialen Medien und das ist es. Gell? Weil dann komme ich einfach nicht weiter und dann werden wir noch enger, wie wir schon sind. Wir haben es ja gesehen, die Welt polarisiert sich so sehr, und wir haben ja das C-Wort, will ich nicht mehr verwenden, aber da war rechts und links.
Genau.
Und das ist ganz, ganz schade. Und die Mitte war weg.
Mhm.
Ja, und da muss man jungen Menschen wieder sagen, hey, nimm mal Zeitung, das ist total cool, lies, schau, was da alles passiert in deiner Umgebung.
Ja.
Ja, also du wirst vielleicht wieder neue Ideen, Inspirationen bekommen, die dich weiterbringen. Ja.
Ja, überhaupt. Also das Tagesgeschehen auch in der politischen Landschaft, oder das gehört auf jeden Fall zu einer, zu einem Tagesablauf, sage ich mal. Und das müssen die Leute wieder, die müssen es ja verstehen, weil mir kommt auch vor, die jetzige Generation, die Eltern, wie gesagt, die legen das Handy vor, da, oder das iPad, beschäftigt die, lass mich ein bisschen in Ruhe, ich mache mein Ding. Ne? Und dann natürlich werden die Kinder schon so erzogen. Ne?
Ja.
Das ist ganz, ganz schlecht. Also ich bin da immer, ich probiere da wirklich positives Vorbild bei meiner Tochter zu sein, dass ich einfach nicht so viel aufs Handy schaue, das Handy weggebe. Das hätte es bei uns nie gegeben, dass wir irgendwo hin essen gehen und da schaut irgendeiner aufs Handy. Man, heute bist du in einem Restaurant oder bist im Urlaub, da sind die 1,5-jährigen Kinder noch im Kinderwagen,
genau,
die schauen 3 Stunden aufs Handy.
Das ist Wahnsinn.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Eltern, was ihr da euren Kindern antut, gell, ihr kommt so in eine Spirale rein, weil mit 5, 6 Jahren fangen die Kinder dann an Computer spielen und so weiter und so fort. Dann spielt da 12, 13, 14 Stunden am Computer. Ihr bekommt, und das kann ich wirklich sagen, ihr bekommt dann die Rechnung präsentiert. Bitte, das ist vielleicht im Moment jetzt einmal lustig, gell, dass ich mich nicht ums Kind kümmern muss, aber da bin ich kein großer Fan davon. Also das
merkt man ja schon mittlerweile.
Das Thema haben wir komischerweise am Wochenende bei meiner Familie beim Osterbrunch gehabt. Und da hat mein Schwager dann was gesagt, was ich richtig gut von ihm gefunden habe. Er hat zu mir gesagt, wenn sein Sohn zu ihm kommt und unbedingt Fußball spielen will, auch wenn er keine Lust hat, macht es.
Ja.
Weil er ist so froh, dass der Bub nicht die ganze
genau
Zeit
so
vom Handy hängt. Vermeiden kannst du es eh nicht, dass sie sich mit diesen Medien beschäftigen. Aber trotzdem, wenn die Kinder Karten spielen wollen und auch wenn er müde ist und keine Lust hat, er macht das trotzdem, weil er einfach so froh ist, dass die Kinder das machen wollen mit ihm. Erstens mal, er verbringt dann Zeit mit den Kindern. Zweitens, auch wenn du vorher mit bist, es wird nachher trotzdem ganz lustig sein, weil mein Neffe wollte zum Beispiel beim Osterbrunch auch mit mir Fußball spielen.
Ja,
ich wollte zuerst nicht, bin aber trotzdem ausgegangen mit ihm
perfekt.
Und das war
nachher
voll lustig.
Genau so ist es. Zurück zu den Wurzeln, gell, diese Sachen, die wir als Kinder gemacht haben, die sind ja viel, viel lustiger.
Ja.
Du sitzt da stundenlang vom Computer und schießt irgendein Männchen ab, also ein Blödsinn. Das ist ja, also meine Faszination hält sich da voll in Grenzen.
Ich habe im Bach Staudämme gebaut.
Ja, genau. Oder wir haben immer so Lager im Wald gebaut, wo wir nachher richtige Häuser konstruiert haben. Das war schon super.
Aber das ist ja auch der Grund. Und darum machen wir auch einen Podcast unternehmerisch. Das heißt ja deshalb auch inspiriert und motiviert. Darum mache ich mein Instagram, was ja auch passiert ist mit fast 2 Millionen Leute Reichweite im Monat immer. Und also ich will ja die Leute, auch die Jungen, ich habe ganz viele junge Follower, die mir immer wieder schreiben, du bist für mich Vorbild, es
cool.
ist so geil, das zu anschauen. Ich will die Leute wirklich motivieren, dass was machen. Und
schau jetzt her, wirst du noch Teilzeitpolizist, da werde ich dahinter sein, nach der nächsten Wahl, schauen wir, dass das funktioniert.
Ja. Schauen wir mal, vielleicht.
Ja, nein, man kann alles kombinieren.
Ja. Weißt, wie man? Alle, die mich verfolgen auf den sozialen Medien, wissen ja, wir haben mit einer Partei einen sehr, sehr guten Zugang. Mhm. Gerade der Kärntner Landeshauptmann, ganz ein lieber Freund von mir, sollte diese Partei zukünftig was zum Reden haben, wäre die Idee anbringen. Gell? Wäre lästig sein für dich und natürlich für alle, weil das finde ich echt schade. Dann machen wir schon wieder Schluss mit dem Thema. Du kannst ja nicht ausgebildet werden, 3 Jahre als Polizist und dann nicht tätig sein.
Nein,
du musst
mal
zumindest 24 Stunden machen.
Ja, was das kostet, die Steuerzahler, das
genau
ist
so
über 100.000 Euro Ausbildungskosten pro Polizist.
Ja.
Und nur zum Abschluss, wenn ich jetzt theoretisch zurückgehen möchte, was ich so mitgekriegt habe, die ersten 5 Jahre sind quasi in Ordnung, dass ich zurückgehen könnte. Aber ab dem 5. Jahr wird es, glaube ich, kritisch. Da muss man sich wieder neu bewerben. Mhm. Was ja auch wieder eine hirnrissige Aktion ist, weil man ist ja trotzdem Ausbilderpolizist.
Ja, sicher.
Ja. Naja, gut. Manche Dinge muss man nicht verstehen. Aber jetzt, dadurch, dass wir ja auch zeitlich gebunden sind und nur mal 20 Minuten sozusagen mit dir Zeit haben, würde man gerne mal so ein bisschen auf deine Fernsehpräsenz kommen, oder? Daniel, du hast gesagt, das interessiert dich auch richtig.
Das interessiert mich extrem, nachdem du ja dann als Unternehmer sehr erfolgreich geworden bist, zum Hotelsanierer geworden bist. Wie bist du dann ins Fernsehen gekommen? Also wie ist das passiert, dass du auf einmal die ersten Medienauftritte gehabt hast, zum Beispiel bei 2 Minuten, 2 Millionen, oder dass du Investor geworden bist in Startups? Das ist ja also ein ganz neues Betätigungsfeld.
Ja, meine Fernsehgeschichte geht ja noch ein bisschen weiter zurück. Gell? Mhm. Also ich habe ja während meiner Studienzeit, während meiner Tätigkeit noch als Schüler, habe ich schon mit 16 Jahren eine Band gegründet. Gell? Wir haben klassische Kommerzmusik, wir haben Zeltfeste der ganzen Welt gespielt. Wir waren in Dubai, wir waren in Vietnam, wir waren wirklich auf der ganzen Welt mit unserer österreichischen Musik beim Österreicher Fest in Brüssel, überall waren wir. Und ich habe dann bereits vor einigen Jahren dürfen eine Musiksendung auf einem Privatfernseher-Sender moderieren. Gerade habe ich Musikgruppen eingeladen, habe Landschaften präsentiert, total tolle auf meiner Homepage hb1.at und da Videos noch zu sehen. Gell? Und diese Affinität zum Fernsehen hat mir richtig getaugt. Und nachdem dann neben meinen Hotels, neben Immobilienprojekten immer wieder sehr viele Startups auf mich zukommen sind und gesagt haben, hey, wir hätten die gerne am Team als Mentor, als Investor, als Business Angel, habe ich dann einfach mit Startups angefangen, habe meine ersten Startup-Investments getätigt und dann kommst du in diese Szene rein und so wie in die Hotellerie reinkommen bin, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Und dann habe ich die Verantwortlichen von 2 Minuten 2 Millionen kennengelernt, das war 2020, bin dann seitdem Teil dieser Investmentfamilie und das hat sich einfach super entwickelt. Also ich habe da so viele Startups kennengelernt, habe positive Investments getätigt, aber auch einige, die da nicht so gut waren, aber das gehört einfach dazu. Mhm. Aber wenn zu mir ein Startup-Investor sagt, bei ihm ist alles nur super, sage ich, ja, dann lebst du in einer anderen Welt. Gell?
Ja.
Es gehört dieses, dass es einmal kein Erfolg wird, gehört einfach auch dazu. Aber dafür habe ich das andere, was ein Riesenpotenzial hat. Und jetzt darf ich ja schon seit 4 Jahren Teil dieser Investorfamilie sein. Und das entwickelt sich ja weiter. Wir sind ja heute hier in Kärnten und auch von hier. Deshalb sind wir heute da im Seeboard Investor Circle, in diesem sozusagen in der Mutter der Innovation in Kärnten, ist diese Idee entstanden, wie könnte man meine Liebe zur Heimat, zu Kärnten, den vielen Möglichkeiten, die es hier in Kärnten gibt, mit 2 Millionen verbinden. Und dann haben wir gesagt, schau her, es geht ja nicht immer nur ums Investment, sondern es geht ja darum, dass einige Startups Unterstützung beim Businessplan brauchen. Die anderen brauchen Unterstützung beim Vertrieb. Die anderen brauchen Unterstützung bei der Produktion von einem Prototyp und so weiter und so fort. Viele Aufgaben. Man ist noch nicht Investment ready, geht dann vielleicht ein bisschen demotiviert aus der Sendung, weil wir keinen gefunden haben. Und wir haben jetzt ja in der jetzigen Staffel, die ja noch ein paar Wochen läuft, 21 Mal dieses Kärnten-Ticket vergeben, wo du unterschiedlichste Unterstützung von der Fachhochschule, vom Makerspace der Wirtschaftskammer, von uns als Investoren und so weiter und so fort, vom Bildgründerzentrum, von unseren Fonds bekommst. Und ich glaube, das hat einen riesen Mehrwert. Und da haben wir 21 Startups, mit den einen intensiver, mit den anderen weniger intensiv, eine ganz tolle Bindung zu Kärnten, auch zum Wirtschaftsstandort. So ist das entstanden. Und aufgrund dessen, dass ich bei 2 Millionen halt mit meiner Kärntener Art halt den meisten relativ gut gefallen habe, ist es dann in einer Diskussion, und sage ich mal, beim Reden kommen die Leute zusammen, beim 4 Game Changers Festival habe ich mit den beiden Vorständen der Sendergruppe geredet und dann haben sie gesagt, na, eigentlich brauchst du so eine eigene Talkshow und da haben wir eh eine Idee. Und so ist dann diese Idee Bernd Hindecker der Talk entstanden.
Jetzt hast du das ja schon seit
genau einem Jahr, halbem Jahr läuft das, wo ich meine beiden Leidenschaften Wirtschaft und Politik einbringen kann, wo ich ja Wirtschaftsgrößen dabei habe, wo ich den Vizekanzler, Minister, Landeshauptleute, ja, alle möglichen zu mir einlade und wo man in kurzer Zeit, heute haben wir viel Zeit zum Reden, aber wo man in kurzer Zeit sehr schnell auf den Punkt kommen müssen und wo ich dann sehr, sehr oft nachfrage, bis ich eine richtige Antwort kriege. Macht mir extrem viel Spaß. Wir haben jetzt dann wieder die nächste Staffel, die gedreht wird. Also das hat sich alles entwickelt. Ja. Gell? Aber die Basis ist immer, und da komme ich immer wieder, das Tun. Hätte ich mit meinen Hotels nicht angefahren, hätte ich da nicht den Erfolg gehabt mit allen Misserfolgen, aber über die reden wir heute nicht. Aber ich möchte dazu sagen, die hat es auch gegeben und ich habe schlaflose Wochen, Monate gehabt, weil wir gewaltige Probleme gehabt haben. Das gehört halt einfach dazu. Ich habe daraus gelernt, ich habe selber gesehen, reflektiert, wo habe ich selber Fehler gemacht, wo hat man sich überschätzt, wo hat man Situationen falsch eingeschätzt. Man wird mit der Zeit viel, viel vorsichtiger und dann halt gewisse Altersweisheit kommt auch dazu. Und weil man dann einfach tut und wenn man im Tun drin ist, dann ergibt sich das. Hat sich 2 Millionen ergeben. Aus dem heraus haben sich total viele Sachen ergeben. Da habe ich mit dem Ex-Bundeskanzler Christian Kern und der Evelyn Steinberger in Israel investieren dürfen. Dann haben wir einen Börsengang mit Nasdaq gehabt und so weiter und so fort. Aber das ergibt sich alles nur beim Gehen. Wenn ich daheim in Kärnten gelegen wäre und gesagt hätte, ja, am Wörthersee ist so wunderschön und im Winter gehe ich Skifahren, dann hätte sich das alles nicht ergeben. Gell? Und wiederum aus dem Tag hast du einen Zugang zu Menschen, wo sich dann wieder das Nächste ergibt. Und ich bin halt einfach für alles offen. Und wenn du offen bist, dann kommen die Leute auf dich zu. Weil wenn ich jetzt ständig lästig bin und danach laufe, wenn ich euch angerufen hätte und gesagt, boah, ich möchte unbedingt den Podcast, tue ich nicht, mache ich nicht. Ihr seid auf mich zukommen, so wie viele hunderte andere, Gott sei Dank auch. Und dann wählt man aus, dann ergibt sich's, weil man halt einfach im Tun ist.
Mhm. Passend dazu kann ich nur sagen, bei uns ist heute Dienstag. Und Dienstag heißt ja Tuesday auf Englisch. Und ich übersetze es gerne mit Do-es-Day.
Genau.
Do-es-Day, ja.
Cool. Solltet ihr euch den Podcast heute an einem Dienstag anhören, dann ist es der perfekte Start, weil heute ist Do-es-Day.
Genau. Und es ist nie zu spät. Es ist genau heute der richtige Zeitpunkt. Auch einen großen Kärntner zitierend, den Udo Jürgens, großartiger Sänger.
Ah, mein Liebling, als Kind schon immer.
Siehst du, der hat gesungen, heute beginnt der Rest deines Lebens. Genau. Ganz, so ganz wichtig. Jetzt anfangen. Egal was war, vergiss es. Genau. Mach deine Lernschritte aus der Vergangenheit. Aber jetzt ist der Zeitpunkt zum Starten. Ganz egal. Und nicht überlegen, was könnte sein und was wird sein und 100 andere Sachen. Ich bin immer für einen ganz klaren Plan A, aber immer im Hinterkopf, wenn der doch nicht aufgeht, brauche ich ein Fangnetz. Das ist mir immer wichtig, aber trotzdem immer vollen Fokus auf dein Ziel.
Genau.
Aber überlegen, weil es gibt Gründe, warum es halt nicht geht. Was tue ich dann?
Ja.
Was kann ich tun? Kann ich dann zu meinem ursprünglich gelernten Beruf als Mechaniker zurückgehen? Habe ich eine Möglichkeit, dass ich dann eine andere Zusatzausbildung mache? Habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich in die Pflege gehe? Und so weiter und so fort. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber das eigene Ziel verfolgen, Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich habe schon Startups gehabt, da habe ich mir vielleicht in der Sekunde ein klein wenig unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, Freunde, ihr habt zwar schon so viel Zeit investiert, auch ein bisschen Geld, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es euch noch ein, zwei Monate Zeit nehmen soll, und wenn es dann nicht wird, gell? Und ich glaube, es wird ganz schwierig, aber ich wünsche euch, dass es in die ein, zwei Monate aufgeht. Aber wenn dann nicht wird, dann müsst ihr auch lernen, einmal zu sagen, aus, es geht halt nicht. Mhm. Ja? Und bei Startup ist halt so, dass 80-90% halt eher nichts werden. Und da muss ich auch die Größe haben, zu sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, es ergibt sich eine andere Chance. Gell? Genau. Ich gehe zur Polizei oder ich mache eine Pflegeausbildung oder ich mache jetzt zum Beispiel ganz dringend gesucht, passt auch da, weil wir jetzt da sind. In Börtschach haben wir den selbstfahrenden Bus, gerade jetzt gelesen, in Österreich suchen sie 2000 Busfahrer. Ich mache den Busführerschein, der wird da gezahlt.
Wirklich? Ja? Die, ja. Die suchen aktuell so viele Busfahrer?
Aktuell werden in Österreich, so wie in vielen anderen Berufen, aber natürlich lade ich jeden ein, geht es in die Gastronomie, geht es in die Hotellerie, das ist das Allerbeste, da werden wir immer Leute brauchen. Und es ist nie zu spät, auch wenn du 35, 40 bist, lass dich ausbilden. Du wirst auf der ganzen Welt gebraucht, du kannst die Welt erleben, gehst auf Schiff, fährst ein paar Jahre mit dem Schiff, gehst auf Saison. Also Tourismus ist so super cool und du hast ein Susi-Sorglos-Paket, weil wenn ich heute am Adelberg gehe, als Koch oder als Kellner oder als was auch immer oder als Masseur, ich kriege dort eine super tolle Unterkunft, ich kriege zum Essen, ich kriege zum Trinken, ich kriege eine Verpflegung, ich kriege dort zum Wohnen, ich kriege ein Gewand, also das ist ja perfekt, du hast eine Gaude, du kannst heute viele Sachen im Hotel mitnützen, ich kann dort Sport machen, dort sein, wo die Gäste Urlaub machen, also es ist nicht zu spät.
Ja, vor allem hast du ja wirklich einen sehr guten Verdienst und du brauchst dort eigentlich kein Geld und kannst dir dort eine super geile Basis anspornen, wo du dann dein Geschäftsmodell
machst. Und eins darf man nie vergessen, weil und da wäre ich mir immer dagegen, wenn man sagt, der Tourismus und die Gastronomie zahlt so schlecht, das war vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren, wir zahlen heute ganz, ganz super. Also du verdienst in der Gastronomie und Hotellerie garantiert viel mehr wie in andere Branchen und eins nicht vergessen. Es gibt nirgendwo so viel Trinkgeld wie bei uns.
So ist es.
Ja. Und da gibt es ein einfaches Rezept. Wie komme ich zu viel Trinkgeld? Smiling. Einfach nur lachen, fröhlich sein, auf die Wünsche eingehen. Ja. Mit den Leuten, du hast die Möglichkeit, dort so viel Zusatz zu machen. Gell? Mhm. Und ja, also da kann ich jeden nur einladen. Also bitte Tourismus und Gastronomie, das wird es immer geben. Immer, immer, immer. Und da sind einfach noch viele Zukunftschancen.
Siehst du Entwicklungspotenzial noch in Österreich für Tourismus?
Absolut, aber in der Qualität. Das heißt, wir brauchen keine Zusatzbetten mehr, weil Overtourism ist nichts. Ich war jetzt in Paris mit meiner Family und ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir jetzt schon eine Spur zu viel. Gell? Wenn du beim Louvre 1 Kilometer in der Sicherheitsschlange stehst, wenn im Disneyland 60.000 Menschen stehen und du stehst überall nur für ein Foto mit der Mickey Maus 2 Stunden an, dann sage ich ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu viel. Und das war jetzt... Dieser Ausflug nach Paris war für mich wieder sehr, sehr lehrreich. Warum? Weil ich einfach gesehen habe, es kann dann auch zu viel werden. Und wenn da nur mehr anstehen ist und so weiter und so fort. Und deshalb sage ich, Österreich ist so ein wunderbares Land. Gell? Da ist noch so viel Potenzial in der Verbesserung der Qualität. Und wir sollten auf Klasse und nicht auf Masse gehen. Also wir können die Seen, wenn wir jetzt da rausschauen, gell, wir sind jetzt im April, der See kann auch das ganze Jahr ein Erlebnis sein. Wir haben in Kärnten diese Badehäuser, müsst ihr mal nachschauen. Kärntner Badehäuser, auch die Zuhörerinnen, sonst atmen wir jetzt komplett aus. Man kann den See das ganze Jahr erlebbar machen. Eisschwimmen, Sauna, dann danach im See, im Winter. Also es gibt noch so viele Möglichkeiten in der bestehenden Infrastruktur. Wogegen ich mich dezidiert ausspreche, ist gegen weiteren Bodenverbrauch. Wir brauchen nicht im Bergtäler noch das nächste Hotel und noch den nächsten Lift, das brauchen wir nicht mehr. Das, was wir haben, immer top halten. Ja, Qualität, Qualität, Qualität. Der Gast ist bereit. Urlaub ist ganz was Wichtiges und Wesentliches. Ich bin bereit, was zu zahlen. Ich bin bereit zu sparen in unterschiedlichsten Kategorien. So wie bei mir die Low-Budget-Hotels, die Budget-Hotels bis hin zum 5-Sterne-Hotel. Jede Zielgruppe findet das Richtige, aber dort muss ich Qualität bieten.
Und weil wir gerade von dem reden, Zielgruppe, was ist Airbnb für dich? Ist das ein negativer Faktor für die Hotellerie? Merkst du das?
Absolut. Also ich bin kein Fan von Airbnb. Aus zweierlei Gründen. Punkt A, macht es den Wohnungsmarkt kaputt, weil viele Menschen nicht mehr vermieten. ja, weil sie auf Airbnb gehen, nur mehr spekulieren, ja, die nicht diese Abgaben zahlen, die wir zahlen.
Ja. Ja.
Vor allem bin ich deshalb, also konkurrenzbelebtes Geschäft, habe ich kein Problem, aber ich möchte das Wohnen ja leistbar halten. Und das Airbnb tragt ganz wesentlich in den Städten dabei, wo die Mietpreise eh schon ein Wahnsinn sind, dass die Kosten dermaßen explodieren. Also da bin ich absolut der Gegner davon. Würde ja nie buchen. Ja, also das ist nichts. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und da würde ich zum Beispiel die EU brauchen, da ich sage, pass auf, in der ganzen Europäischen Union, glaube ich, jetzt Spanien, Portugal, ganz egal, wo hinschaue, in Deutschland, Österreich sowieso, ist der Tourismus so wichtig und wir machen da eine Schiene auf, die ich nicht gut finde.
Ja, es gibt ja, wie du sagst, Spekulanten und jetzt erst gestern, weil ich mich mit dem Thema wieder mal ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, einer hat wieder 50 Airbnb-Wohneinheiten, ja, die er heute als Investor betreibt. Ja, ne?
Nein, und ich bin auch Investor, ich will auch Rendite machen, aber da bin ich nicht dabei.
Ich sage auch, also das ist ja, wie du sagst, das ist unfair den Hoteliers gegenüber, weil ihr macht das wirklich offiziell, ihr habt ja die ganzen Taxe, was ihr abführt.
Genau, ne? So ist es. Auflagen, Ende nie.
Ja.
Ja, die eh teilweise gut sind, teilweise überbordend, aber soll alles so sein, gell? Aber da bin ich dagegen.
Ja, siehst du,
das war einfach gedacht. Wo ich eigentlich ein Mensch bin, der immer dafür ist. Ich bin ein Positiver, ich bin ein Unterstützer und ich bin ein Feuer und Flamme von einer Idee. Aber das ist nichts, da biegen wir komplett ab. Da machen wir in den Städten machen wir den Wohnungsmarkt kaputt.
Verstehe, ja, richtig, ja. Sage ich auch. Ich kehre mit dir, glaube ich, noch 10 Stunden weiter rein.
Ja, aber wir merken schon, dass die Zeit läuft schon ab, aber es ist so lustig mit dir und so interessant.
Ja, wir können den gerne einmal fortsetzen, weil ich glaube, wir haben noch so viele bunte Themen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr oder im Herbst oder was eine nächste Runde.
Ja, voll.
Und dann reden wir mal wirklich, wie könnte sich unser Sozialsystem, wie könnte das Pensionssystem als Außenstehender, Nicht-Politiker das anzuschauen, wie könnte überhaupt das ganze Zusammenleben besser funktionieren. Wir haben jetzt die Europawahl und die wird dann sehr oft genützt und da sage ich, ja bitte überlegt euch das ganz genau, soll das wirklich nur eine Wahl sein, wo ich meinen Frust kundtue oder welche großartige Institution ist eigentlich die Europäische Union, ich bin ein totaler Fan davon, also könnte man stundenlang noch reden, aber da würde jedem Zuhörer wirklich sagen, überlegt euch ganz genau, welche Freiheiten wir haben beim Reisen, beim Warenverkehr, beim Studieren, Erasmus und so weiter und so fort, also das ist viel, viel mehr als eine Frustablage.
Richtig, ja, vor allem der Grundgedanke ist ja wahnsinnig geil von der EU. Nur leider in letzter Zeit biegen wir da eine Richtung ab, wo man echt sagen muss, da gibt es Diskussionsbedarf.
Absolut.
Ein Wahnsinn. Und das zum Beispiel, wie du sagst, das Pensionsthema, das habe ich in meinem Buch behandelt. Das wirst du sehr, sehr belustigend wahrscheinlich lesen, weil ich sage, das ist mittlerweile die Pensionslüge. Und wer sich auf das einlässt, dass er glaubt, er wird durch den Staat irgendwann so viel Pension beziehen können.
Genau, da reden wir anders mal, weil da habe ich auch ganz eine konkrete Idee. Gell? Es muss ganz wichtig und wesentlich zum Abschluss, gell? Jeder, der einzahlt ins System, muss sich darauf verlassen können. Es muss ein Versprechen des Staates sein, dass er Pension kriegt. Und da muss es einfach eine Basisabsicherung geben. Nur das System muss sich weiterentwickeln. Das muss sich weiterentwickeln, damit es zukunftsfit ist, so wie alles.
Ja.
Ich kann nicht sagen, wir machen einfach so weiter. Jetzt ist jetzt schon fast ein Drittel vom Budget, wird für die Pensionen zugeschossen. Garantiert, jeder bekommt seine Pension, aber wir müssen einfach innerhalb des Systems arbeiten, dass wir da effizienter, besser und vor allem zukunftsfit werden.
Ganz richtig. So ich mein, viel.
Mit dem Pensionsthema, das ist eine gute Idee, dass man dann eine eigene Folge noch mit dir zu dem
machen. Ja, unbedingt. Wir müssen noch Fortsetzung machen.
Ja, und da können wir damit sicher eine eigene Folge füllen.
Ja.
Ganz sicher.
Ja, dann sage ich jetzt einmal danke, dass ihr nach Kärnten kommen seid.
Gerne. Da kommen wir immer. Also wir kommen so gerne.
Ich muss den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, das Strahlen in euren Augen zeigt einfach, weil wir haben heute wirklich da am See Sonnenschein.
Herrlich da, ich sag's euch.
Kärnten ist 365 Tage eine Reise wert. Also kommt zu uns, fliegt nicht in die Ferne, steht nicht am Flughafen, ewig in der Schlange. Kärnten ist einfach das Urlaubsland schlechthin. Immer, egal welche Interessen du hast, egal was du machen willst, egal für welches Budget. Schön, dass ihr heute da wart.
Danke,
dass du Zeit gehabt hast.
Ja.
Das war sicher sehr inspirierend für ganz viele Leute, die zuhören.
War für mich auch ganz toll, dass heute nicht so das Fragen-Antwort-Spiel, sondern ich habe ja sehr viel auch von euch erzählt. Ich habe viel nicht gewusst, dass du Lehrerin bist, dass du Polizist bist und so weiter und so fort. Und dass ich da viel entwickeln kann und entwickeln wird. Aber wichtig ist einfach für die Zuhörer einfach, und das kann man nicht oft genug wiederholen, da bin ich wie in der Schule, das Tun, das Tun, das Tun, das Tun. Einfach ins Tun kommen, vom Reden bin einer, der gern redet, aber dann musst du ins Tun kommen.
Beim Reden kommen die Leute zusammen, beim Tun kommen die Sachen zustande. Genau.
Und dazu noch, do as they is every day.
Genau.
Do as they, das gefällt mir.
Habe ich das nicht schön gesagt?
Herrlich.
Do as they is every day. Also nicht nur am Dienstag, sondern auch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag.
Ja, grandios. Bernd, danke für das inspirierende, geile Gespräch. Wir machen auf jeden Fall eine zweite Folge davon. Mhm. Ich wünsche dir dabei alles Gute.
Absolut. Und ich möchte noch sagen, unsere Socials findet ihr wie immer in den Shownotes.
Genau. Und deine Social Media, wie findet man die?
Du, ich bin natürlich als fast 50-Jähriger ganz klassisch auf Facebook zu sehen. Bin natürlich auch auf TikTok, bin auf Instagram, LinkedIn, überall. Perfekt. Und ganz wichtig ist www.hb1.at. Ich sage immer ein weiches H wie Hindeker, ein weiches B wie Bernd und die Zahl 1, hb1.at, da ist alles drauf.
Und da sind deine ganzen Videos von den Polit Talks.
Genau, sind auch drauf. Die sind natürlich auf Join, ein Superstreamer unserer Sendergruppe drauf. Könnt ihr euch alles anschauen.
Geil.
Auf
jeden Fall. Und das werden wir natürlich auch alles in den Shownotes verlinken.
So ist es. Ja, dann danke und habt noch einen grandiosen, schönen Tag in den wunderschönen Kärnten.
Danke dir.
Danke euch auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wiederhören.